Wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 9 gegen Ende. Wir waren das letzte Mal an dem Punkt und sind es durchgegangen miteinander, an dem sich der Saulus zu Jesus Christus bekehrt hat. Ich wiederhole es nicht nochmal, aber ihr wisst, so ganz kurz vor Damaskus ist ihm Jesus vom Himmel her erschienen, begegnet. Ja, ich würde schon fast sagen, Jesus hat in gewisser Weise den Paulus konfrontiert, denn den hat es tatsächlich umgeworfen. Das steht ausdrücklich da. In einer der Erzählungen, die Bekehrung des Saulus haben wir dreimal in der Bibel berichtet, dreimal. Dass sogar seine Begleiter umgefallen sind. Steht in einem dieser drei Berichte. Und ich will nur kurz darauf zurückgreifen, dieser Saulus war dann in einem Haus bei einem in Damaskus, wahrscheinlich war der schon gläubig, schätze ich mal, an Jesus. Es ist nicht ausdrücklich genannt, aber dass der so großzügig jemanden da aufgenommen hat von den Leuten, die an Jesus glauben, könnte man daraus schließen, der war selber vielleicht schon gläubig. Und dann schickt Gott den Hananias, einen gläubigen Mann, einen Juden, zu dem Saulus, dass er ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehend wird und mit Heiligen Geist erfüllt wird. Und das hat Gott so eingefädelt, er hat zu Saulus gesprochen, da kommt der Hananias, er hat zum Ananias gesprochen, zum Saulus, dass die sich wirklich sozusagen vorab schon kennenlernen und wissen, was jeder Einzelne zu tun hat. Und der Ananias geht zu ihm, legt ihm die Hände auf und er wird wieder sehend und wird mit Heiligen Geist erfüllt. Es ist uns nicht näher beschrieben, ob er in neuen Sprachen dann gebetet hat, den Herrn gepriesen hat. Ist nichts weiter genannt, aber das ist das Erste, was für jeden von uns genauso wichtig ist, dass wir uns wirklich von Herzen für Jesus entscheiden, dass Jesus, dass du für dich an den Punkt kommst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue dir mein Leben an, komm du in mein Leben hinein, wie auch immer du das dem Herrn Jesus sagst, jedenfalls, dass er dein Herr ist, diese Herzensentscheidung und dass du erleben darfst, sei es, dass Gott dir das gleich so schenkt, wenn du dich entscheidest für Jesus, dass du erfüllt wirst mit Heiligem Geist oder dass jemand kommt, dass du jemand vielleicht auch darum bittest, dass er für dich betet, dir die Hände auflegt, gegebenenfalls, muss auch nicht sein, das ist einfach ein Zeichen, aber dass du den Vater im Himmel bittest, dass er dich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist kein Luxus, das ist kein Zubrot für uns Christen, sondern das ist elementar wichtig, damit wir überhaupt die Nachfolge antreten können. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir einen Weg gehen, der von unserer Gesellschaft nicht unterstützt wird, sondern der immer bedrängt wird und manchmal auch verfolgt wird, aber nie unterstützt wird. Ja. Und heutzutage, konkret in unserer Gesellschaft, schon gleich gar nicht mehr, muss man ganz klar sehen, die staatlichen Einrichtungen sind von politischer Gesinnung her immer mehr dazu gesteuert, dass das Christentum völlig auf die Seite gedrängt wird. Ja. Außer es passt sich eben dem Zeitgeist völlig an. Das sehen wir auch bei bestimmten Kirchen. Dann ist es okay, aber diese Kirchen werden immer leerer. Ja, da geht ja eh schon fast niemand mehr rein. Ich freue mich nicht darüber, aber das ist eine logische Konsequenz. Ja. Was ich dort finde, sozusagen, sagt sich der normale Bürger, das habe ich im Sportverein auch. Ja, also die gleiche Gesinnung und so weiter. Da habe ich nichts mehr, was ich wirklich bekommen könnte. Aber wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und wir brauchen sie immer wieder. Und es bedeutet nicht ein Gefühl suchen, das möchte ich vielleicht auch erklären, sondern einfach Gott wird dir die Kraft des Heiligen Geistes schenken, damit wir diesen Weg gehen können. Die Nachfolge wird ja auch in der Apostelgeschichte als der Weg bezeichnet. Jesus ist der Weg. Das sind nicht 1000 Wege, ja. Es gibt nicht 1000 Jesuse, 1000 Christusse. Es ist ein Weg, es ist der schmale Pfad, sagt Jesus. Ja. Und um diesen Weg gehen zu können, brauchen wir übernatürliche Kraft. Und uns zu Jesus bekennen zu trauen, in dieser Welt zu sagen, ja, ich bin ein Jünger Jesu, Jesus ist mir begegnet, er lebt in meinem Herzen. Ja. Anderen Menschen sozusagen auch Zeugnis zu geben, wo der Weg zu finden ist. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes unbedingt. Und es war für die ersten Jünger ganz selbstverständlich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dass sie das, was Jesus verheißen hat, auch für sich angenommen haben und darum gebeten haben. Wir brauchen das. Ohne das können wir Jesus nicht nachfolgen. Trotzdem hat sich dieser Saulus dann, der ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, der ist wieder sehend geworden, ja, der war ja wirklich 3 Tage blind, hat er sich taufen lassen. Er hätte ja sagen können, der Saulus, jetzt bin ich eh erfüllt mit dem Heiligen Geist, das Wichtigste ist ja jetzt in meinem Herzen schon passiert, ich bin jetzt gläubig geworden, warum soll ich mich jetzt noch taufen lassen, das bisschen Wasser, das ist bedeutungslos, ja. So ist aber das nicht. Die Taufe im Deutschen, je klarer mir geworden ist von der Bibel her, was Taufe bedeutet. Taufe, das deutsche Wort Taufe ist natürlich ein ganz, ganz schwaches Wort. Da steht im Griechischen steht da, taucht sie hinein in Jesus Christus. Ganz rein in das Bad, ja. Ganz rein in das Wasser, das natürlich letztlich die Erlösung, das Blut Jesu, die ganze Vergebung der Sünden versinnbildlich, dieses Wasser, da wirst du reingewaschen. Was da am Kreuz real geschehen ist, dass das Blut Jesu unsere Sünden getilgt hat, das wird dir im Wasser sozusagen zugesprochen und geschenkt, vermittelt, ja. Du wirst reingewaschen, weil da am Kreuz es wirklich geschehen ist. Aber in der Taufe wird es dir sozusagen zugeteilt, ganz persönlich. Und dieser Saulus, es heißt ja in einem der Erzählungen von seiner Bekehrung, der Hananias sagt dann, nachdem er ihm die Hände aufgelegt hatte, er wieder sehend geworden ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was zögerst du? Komm, lass dich eintauchen in Jesus Christus. Ja. Vielleicht hat der Hananias schon auch ein bisschen gesehen, dass der sozusagen noch eine Aufforderung dazu braucht. Und der Saulus hat sich eintauchen lassen in Jesus Christus. Und er hat es selber später auch weiter praktiziert, dass er alle Menschen, die zum Glauben kamen, hineingetaucht hat in Jesus Christus, dass sie reingewaschen werden von ihren Sünden. Auch kein Zubrot, sondern das ist selbstverständlich notwendig. Das hilft dir, deinen Glauben zu stärken. Es hilft dir gegen Verdammnisgedanken. Ich bin reingewaschen ein für alle Mal. Ich bin ganz in Jesus hineingetaucht worden. Das ist Taufe. Ja. Und das kann mir niemand mehr nehmen. Das ist geschehen. Das ist wie Hochzeit. Ich habe es dem anderen versprochen, das ist geschehen, das kann man nicht mehr ändern, das kann ich nicht mehr rückgängig machen, ich kann es brechen, aber ich kann diese Realität nicht mehr rückgängig machen. Und da kann ich mich drauf berufen, wenn Verdammnisgedanken kommen. Ja. Ich bin eingetaucht, ich bin reingewaschen. Und ich glaube, dass uns das, dieses Geschenk, das haben wir noch nicht sehr erfasst. Ja. Das ist kein Vorwurf, sondern ich predige es deswegen, weil mir das klar ist. Ja. Wir kommen aus Traditionen, in denen das wirklich verarmt ist. Und das ist nicht so, wie Gott es will. Er möchte, dass wir in unserer Beziehung, in unserem Glauben gestärkt werden. Dazu ist es geschenkt. So, dann gehen wir in Kapitel 9 zu Vers 19b. Meine Überschrift für heute ist die ersten Glaubensschritte des Apostels Paulus. Die ersten Glaubensschritte. Jetzt ist dieser Saulus ein Baby im Glauben. Ja. So kennen wir ihn halt nicht, weil er dann der große Apostel der Heidenvölker geworden ist. Aber der war auch ein Baby im Glauben. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist oder der Messias ist auf Hebräisch. Das heißt hier, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Also einige Tage sind wenige Tage. In Galaterbrief, und diese Passage möchte ich euch jetzt vorlesen, berichtet uns der Apostel Paulus viele Jahre später von seinen ersten Jahren und von diesem, was da geschehen ist. Und da erfahren wir noch ein paar Details mehr von seiner Biografie. Im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 11 bis 24. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, also mit Menschen, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Kilikien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den Gemeinden Christi in Judäa, also die Region um Jerusalem herum. Sie hatten nur gehört, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst zu zerstören suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Und es heißt, Und alsbald, im Vers 20 von Kapitel 9, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Zunächst, was wir hier sehen können und was wir eigentlich bei vielen, vielen Berichten sehen können in der Apostelgeschichte. Dieser Saulus macht das, was er schon kennt. Und es geht uns, wenn wir gläubig werden, ganz ähnlich. Er erzählt von dem, was er erlebt hat, und er erzählt es dort, wo er zu Hause ist. Dieser Saulus, der ist in der Synagoge zu Hause. Das ist die jüdische Synagoge, da ist er groß geworden, zwar in einer anderen Stadt, aber das ist sein Zuhause. Ja. Da kennt er sich aus, ist top ausgebildet. Ja. Wir wissen, dass er Theologie studiert hat, würden wir heute sagen, aber in einer guten Bibelschule, ja. Nämlich bei dem Gamaliel. Und der kennt die Heilige Schrift, ich sage jetzt mal in- und auswendig, der kennt sie besser als jeder von uns. Und es ist für ihn selbstverständlich, er predigt das, was er jetzt kennengelernt hat, genau dort, wo er sich auskennt, wo er zu Hause ist. Und so ist es für uns auch ganz normal. Wir predigen dort, wir geben dort Jesus weiter, bei unseren Freunden und Bekannten und da, wo wir zu Hause sind, sozusagen. Ja. Und das ist einfach natürlich und selbstverständlich. Und das war auch bei dem Saulus so. Saulus bekennt und predigt Jesus, dieser Jesus, das ist der Sohn Gottes. Das ist natürlich was, das ist ein springender Punkt. Er hat eben erlebt, dass dieser Jesus ihm vom Himmel her begegnet ist. Er hat in sich geoffenbart bekommen, sagt er, Jesus Christus. Und er hat erkannt, das ist ja, der ist Gott. Der ist der Sohn Gottes. Er ist selber Gott. Der ist nicht nur, wie es manche vielleicht verkraften würden, der Messias. Im Judentum ist auf jeden Fall nach Jesus Christus, vorher sind es verschiedene Strömungen gewesen, aber heute erwartet man im Judentum einen menschlichen Messias. Das ist ein reiner Mensch. Man erwartet den Messias. Es gibt auch unterschiedliche Varianten und Nuancen, wie dieser Messias sein wird und so weiter. Ja. Manche erwarten auch sozusagen gar keine Person, sondern nur eine verbesserte Welt und so weiter. Aber viele glauben schon, dass es einen persönlichen Messias geben wird, aber das ist ein Mensch. Aber dieser Saulus, der hat erfahren dürfen, das ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Und das verkündigt er. Man könnte darüber viele Bibelstellen zusammentragen, wo schon im Alten Testament angekündigt wird, dass der Messias Gott ist. Das wäre eigene Predigt. Aber ich will euch nur ein Beispiel aus dem Neuen Testament sagen, bei den vielen Ich-Worten im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Wenn man sich das genau anschaut, der Anspruch, den Jesus darin vertritt, der lässt keinen anderen Schluss zu, dass er Gott ist. Er sagt es meist nicht direkt, ja, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Es gibt eine Passage, wo das indirekt mal gesagt ist. So ist aber Jesus nicht rumgelaufen zu seinen Lebzeiten, sondern durch das, was er gesagt und getan hat, war ganz klar, dass er diesen Anspruch hat, dass er Gott ist. Mensch und Gott in einem, der Sohn Gottes. Und das verkündigt jetzt dieser Saulus. Vers 21, alle aber, die es hörten, die also sein Zeugnis hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Diesen Namen anrufen. Die jüdischen Brüder und Schwestern, die verstanden ganz genau, was dieser Saulus sagte, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Und hier entsteht im Grunde der Bruch zwischen Judentum und den Juden, die Jesus als Messias, als den Sohn Gottes erkennen und ihm anerkennen. Hier ist sozusagen der Entscheid, der letzte Bruch. Ja. Und in Vers 21c, und ist er nicht deshalb hierher gekommen, nach Damaskus, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Dass dieser Saulus angefangen hat, Jesus zu bezeugen, was er erlebt hat, das hat er mit Sicherheit jedem erzählt. Das hat er in der Synagoge erzählt. Das hat er berichtet. Vielleicht hat er auch gelegentlich noch predigen dürfen. Das weiß ich nicht, ob sie ihn da noch zugelassen haben. Ja. Aber er hat Jesus bekannt und dadurch ist er gewachsen. Dadurch ist sein Vertrauen in Gott gewachsen, dass er Jesus bekannt hat. Und das geht für uns genauso. Und wenn wir noch mit Unsicherheit und egal wie Jesus bekennen, werden wir immer wieder von Gott her erleben, das stärkt unseren Glauben, das schenkt unsere innere Freude, dass wir uns zu Jesus bekannt haben. Und was hier, er bewies ihnen immer stärker, immer mehr, dass dieser Jesus der Messias ist. Was heißt denn das? Er bewies es ihnen. Ja. Saulus hat angefangen zu erkennen durch den Heiligen Geist, und das ist natürlich ein Fundus, den wir nicht von zu Hause aus mitbringen oder die wenigsten von uns, dadurch, dass er die Heiligen Schriften kannte, sind ihm natürlich alle messianischen Verheißungen, die sind ihm plötzlich aufgeleuchtet, dass da ja von Jesus die Rede ist. Ja. Und er hat angefangen, diese Schriftbeweise immer klarer zu nehmen und zu verkündigen. Neben seinem persönlichen Zeugnis, dass er Jesus erlebt hat, hat er bewiesen, dass die Heilige Schrift diesen Jesus als den Sohn Gottes und Messias verkündigt, dass alle die Hunderte von Verheißungen auf den Messias sich in Jesus ganz genau erfüllen. Es ist also durchaus sicher für die Juden, seine Brüder und Schwestern, war das natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass dieser Schriftbeweis dazugekommen ist. Allein sein Zeugnis war sicher gewaltig, aber für Juden nicht ausreichend. Die mussten wissen und erkennen und bewiesen bekommen, dass diese Verheißungen sich in Jesus, in diesem Jesus erfüllen. Ja. Für uns vielleicht nicht so entscheidend, wenn wir Zeugnis geben, aber ich glaube, es ist oft für uns, wenn wir gläubig geworden sind und die Schrift anfangen zu kennen, wunderbar für unseren Glauben, wenn wir erkennen, wie das in der Heiligen Schrift hundertfach vorhergesagt ist, die verschiedensten Dinge über den Messias, ja, und wie wir sehen können, und dafür ist ja das Neue Testament geschrieben. Das Neue Testament ist eine, sage ich mal, eine Erzählung, wo die Augenzeugen sagen, seht ihr, da hat sich alles erfüllt, was in der Schrift geschrieben steht. Das ist der Hauptzweck des Neuen Testamentes, dass die Erfüllung in Jesus Christus bezeugt wird. Und der Apostel Paulus schreibt später eben im Galaterbrief, was ich vorgelesen hatte, er war von Damaskus nach wenigen Tagen, ja, einige Tage war er in Damaskus, hat gleich angefangen Zeugnis zu geben in den Synagogen, dann ist er nach Arabien. Wir wissen nicht genau, Arabien ist ein größerer Fleck, ja, wo er da ganz genau war, beschreibt er nicht, aber er war ganz offensichtlich nicht nur Wochenende dort, weil sonst wäre es gar nicht erwähnt worden. Es war schon eine gewisse Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange. Was hat er dort getan? Er sagt es uns nicht. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich glaube persönlich, dass er diese Zeit gemerkt hat, er muss das Ganze jetzt auch mal irgendwie verarbeiten. Diese Begegnung mit Jesus vom Himmel her, die war ja über die Maßen überwältigend für ihn. Und ich glaube, der hat jetzt einfach Gott gesucht, hat die Schrift weiter studiert, um sich in dem Ganzen sozusagen noch weiter zu festigen. Er konnte das wohl alleine tun, weil er eben die Schrift kannte. Ich hätte das alleine nicht tun können, weil ich die Schrift nicht kannte. Ich habe Lehre von anderen gebraucht, ja, die mir angefangen haben, von der Schrift her Jesus besser verständlich zu machen und die verschiedenen Bereiche des Lebens von der Schrift her zu erklären, wie wir nachfolgen können. Das war dem Saulus, ich sage jetzt mal, binnen Wochen klar. Der hat nur sozusagen das, was er schon wusste, kannte im Alten Testament, sozusagen, der hat es jetzt nur im Licht von Jesus plötzlich erkannt. Ja. Ich glaube persönlich, wie gesagt, es steht nicht hier, ich denke, er hat diese Zeit einfach das dafür genutzt, um sich Klarheit zu verschaffen, nochmal in Ruhe die Dinge durchzugehen von der Schrift her. Und es zeigt sich ja, dass er nachher gleich wieder aufgetreten ist und Jesus weiter bezeugt hat und verkündigt hat. Er ist aus Arabien zurückgekehrt nach Damaskus, nicht gleich nach Jerusalem. Und dann heißt es in Vers 23, und nach vielen Tagen in Damaskus, jetzt ist er viele Tage dort, also wenige Tage Damaskus, Arabien, Rückkehr nach Damaskus und jetzt bleibt er viele Tage dort, hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Dann nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Wir haben gelesen, dass er circa 3 Jahre in Damaskus war. Insgesamt 3 Jahre, inklusive Arabien. Also es war schon eine gewisse Zeit. Er hat dort dieser entstehenden Gemeinde gedient. Er hat sicherlich mit dem Hananias, der ihm die Hände aufgelegt hatte, guten Kontakt gehabt. Wir wissen nicht genau, wo er gewohnt hat, aber sicher bei einem der Jünger. Und er hat angefangen, dort die Gemeinde mit zu unterstützen, die Gemeinde mitzubauen. Saulus war von Anfang an ein Gemeindemensch. Er war von Anfang an jemand, der Jesus bezeugt hat. Er war von Anfang an jemand, der sich hingegeben hat, auch in Jesus Christus, an die Brüder und Schwestern, um Gemeinde zu leben und Gemeinde zu bauen. Er wurde in einem Korb die Mauer hinabgelassen. Er ist praktisch seinen, ja, die ihn töten wollten, entwichen auf diese Weise. Er ist geflüchtet dann nach Jerusalem. Ich glaube, das ist uns auch berichtet. Warum steht es in der Heiligen Schrift? Ja? Also wir sollen nicht hintrotten wie die Kälber zum Schlachten. Ja? auch wenn Verfolgung ist. Das ist nicht unsere Berufung. Wir sollen schlau sein. Ja. Das ist eine richtige Schlauheit, eine wichtige Schlauheit, ja, von der Jesus auch sagt, die sollten wir haben. Ja. Also wir sollen im Leben schon schlau sein. Ja. Christ zu sein bedeutet nicht einfach in jedes feindliche Messer hineinzurennen. Dankeschön. Manuela und ich haben in unserer Gemeinde in Forchheim, fällt mir so spontan ein, einmal den Himmelsbürger bei uns in der Gemeinde zu Gast gehabt. Das ist praktisch einer der Leiter der chinesischen Hauskirchenbewegung gewesen. Oder ist es noch, weiß ich nicht. Also ganz, ganz wichtige Person für die Gemeinde Jesu in China. Der hat die Einheit zwischen vielen dieser Hauskirchenleitern, es waren dann 6 Hauskirchenleitern, die verschiedenen Strömungen vorstanden, die hat er zusammengebracht, sodass da eine starke und große Einheit entstanden ist. Und der hat uns erzählt, wie er, ja, es war nichts Außergewöhnliches, wie die Polizei sie verfolgt hat, wenn sie Versammlungen hatten in den Häusern, wie sie aufgestöbert worden sind, weil es halt immer wieder auch Leute gab, die sich als Jünger ausgegeben haben und im Grunde nur Spitzel waren, ja, um sie zu verraten. Und kam halt die Polizei und hat das Haus sozusagen, ist da reingestürmt, um sie alle zu verhaften. Ja, er ist zu einem Fenster rausgesprungen, hat sich beide Beine gebrochen. Ja. Aber er hat gesagt, wir haben die Devise an alle durchgegeben, wenn wir die Möglichkeit haben, dann flüchten wir. So sind die instruiert worden, auch die jungen Christen in China. Im Vers 26 von Kapitel 9, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Ich weiß nicht, wie viel Information die von Damaskus schon hatten. Ich meine, 3 Jahre ist ja nicht wenig. Aber selbst nach 3 Jahren haben die in Jerusalem dem Saulus noch nicht getraut. Die haben gedacht, er verstellt sich nur, um vielleicht noch einen großen Anschlag gegen uns zu führen. Ja. Verständlich, wenn man vorher von dem massiv verfolgt worden ist. Ja. Vers 27, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Barnabas, Sohn des Trostes heißt dieser Name, ja, der ist nicht umsonst so genannt worden. Ist eigentlich auch nicht sein ursprünglicher Name gewesen, sondern es war so ein Berufungsname, ja, seine Berufung. Er ist ein Sohn des Trostes, ein Ermutiger gewesen, sehr ausgleichend. Er hat sehr stark immer gesehen, das, was Gott getan hat, nicht so sehr das, was Gott nicht oder noch nicht bewirkt hat. Ja. Wir sehen das noch bei anderen Gelegenheiten später. Aber dieser Barnabas, solche Barnabas, glaube ich, solche Berufungen, die gibt Gott auch heute noch. Und wir brauchen die. Wir brauchen auch unter uns in der Gemeinde Männer und Frauen, die ausgleichend sind in einem guten Sinne. Ja? Nicht, dass man sagt, alles ist okay. Ja? Das, nein, die aber zwischen Menschen ausgleichen können, die Spannungen rausnehmen können, wo vielleicht Verletzungen passiert sind, die vermitteln können. Ja. Das ist gut, wenn es solche Männer und Frauen gibt. Dieser Barnabas, der hatte den Mut, weil der hat es erkannt, das ist echt. Das bei dem Saulus ist echt. Und der hat sich den genommen, hat ihn zu sich geholt, in sein Haus, und hat dann gesagt, hey, den können wir nicht auf der Seite stehen lassen. Denn der gehört zu Jesus und dann gehört er auch zur Gemeinde. So, war das von meinem Sohn? Nee. Nicht. Ich möchte dann das nächste Mal da weitergehen, wie dieser Barnabas diesem Saulus hilft, in der Gemeinde in Jerusalem wirklich anerkannt zu werden, reinzukommen, Gemeinschaft zu bekommen. Und was das für wertvolle Berufung ist. Ich möchte mit euch noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das uns aufgeschrieben ist, wie dieser Saulus auch als Babychrist, welche Schritte er gegangen ist und was wir von ihm lernen können, dass wir die Taufe im Heiligen Geist, dass wir sie brauchen, weil du sie uns gibst, damit wir wirklich mit Zuversicht und Kraft dir nachfolgen können. Bitte ich, dass du meine Brüder und Schwestern damit erfüllst, dass du ihnen diesen Hunger gibst, Herr, immer wieder dir Raum zu geben, deinem guten Heiligen Geist. Und dass wir uns zu dir bekennen trauen, wo wir sind, Herr, in unserem Umfeld, wo du uns reingestellt hast. Und danke, du bekennst dich zu uns und wir dürfen uns zu dir bekennen. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.